Wer sich im Weserbergland mit Themen wie New Work, Innovation und Coworking Spaces beschäftigt, kommt an Basti Reh nicht vorbei. Wir haben mit dem Leiter von Cedita gesprochen und ihn unter anderem gefragt, wie innovativ die Unternehmen der Region aus seiner Sicht eigentlich sind. Los geht's direkt nach dem Intro. Und noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Dieser Podcast entsteht in bezahlter Partnerschaft mit Velisory, produziert von Hamina.
Ich habe tatsächlich schon eine Frage zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, der Begriff New Work ist absolut verbrannt irgendwie. Ne?
Ist tot, hat die T3N getitelt, genau.
Aber warum?
Warum?
Also nicht, warum die das getitelt haben, sondern warum die denken, dass es tot ist, und denkst du das auch?
Das ist eine sehr gute Frage. Da kann ich jetzt aber sehr lange drüber philosophieren. Naja, es gab ja die Entwicklung vor wenigen Monaten, glaube ich, hat Mark Zuckerberg gesagt, wir brauchen mehr maskuline Energie in Unternehmen. Es gibt ja einen großen Trend, auch in den USA, wahrscheinlich nicht ganz politisch losgelöst vom Präsidenten, wie dort Unternehmen auch geführt werden. Es gibt die Diskussion, ob wir in Krisenzeiten wieder Manager brauchen, die auf harte Kennzahlen setzen, auf KPIs setzen. Und auch sowas liest man dann im Handelsblatt oder so. Ne? Da wird das dann auch mal gesagt, dass man ja doch wieder, jetzt in Krisenzeiten brauchen wir wirklich harte Messzahlen. Und das läuft jetzt so wieder vielen Trends aus dem Bereich New Work. Also sei es jetzt irgendwie flache Hierarchien, psychologische Sicherheit, also wichtigen Elementen. Und ich habe die T3 noch nicht gelesen, ehrlicherweise. Deswegen kann ich jetzt nicht kompetent darüber berichten. Aber ich vermute, so wie ich die Teaser auch gelesen habe, dass natürlich die Story ist, es ist, der Begriff ist verbrannt, wie du auch gesagt hast, weil viele Erwartungen dran gekoppelt wurden, von einer besseren Arbeitswelt, von einer besseren Wirtschaftswelt, die einfach noch nicht erlöst wurden und die sich noch nicht bewahrheitet haben. Und deswegen geht es jetzt so ein bisschen, den Kern der Sache herauszuarbeiten, glaube ich. Also worauf kommt es wirklich an? Ne? Also was sind wirklich die zentralen Elemente? Und dann ist bestimmt nicht der Kicker das Wichtigste und der Obstkorb das Wichtigste, was schon tausendmal gesagt wurde. Sonst geht vielleicht doch eher um so Aspekte wie psychologische Sicherheit, Gesundheit am Arbeitsplatz. Ne? Also die Menschen natürlich zu motivieren, fit zu halten, einen Sinn eben auch in der Arbeit zu sehen. Und das sind Aspekte, die auch mit New Work assoziiert wurden, aber viele darüber hinaus ja auch noch.
Wie siehst du das mit dieser Back-to-the-Office-Bewegung? Also was man jetzt in den USA vor allen Dingen verfolgt oder in großen, auch amerikanischen Beratungsunternehmen, die jetzt dann nach 2, 3, 4, 5 Jahre nach Corona, je nachdem, wann wir damit fertig waren, ja sagen, naja, wir bringen die Leute doch wieder teilweise Vollzeit ins klassische Büro zurück.
Da, genau, da gibt es ja auch verschiedenste Perspektiven drauf. Ich glaube, eine, der ich viel abgewinnen kann, ist zu sagen, gut, es gibt immer viele Parallelen zwischen, ich muss Mitarbeiter loswerden und ich starte eine Initiative, ich hole wieder alle zurück ins Büro. Also es wird ja teilweise schon als Abfindung oder Instrument gesehen, um Personen einfach oder Mitarbeitende zu reduzieren. Da ist schon was dran, glaube ich. Auf der anderen Seite Luisa hat es beim letzten Mal auch gesagt, sie sieht ja auch, gerade bei Kreativprozessen, hat es natürlich was, vor Ort zu sein, sich in die Augen gucken zu können, auf ein Produkt gucken zu können. Von daher, ich bin ein großer Freund von diesen hybriden Modellen, also zu schauen, wann ist es wirklich auch sinnvoll, wann kann ich mir vielleicht Pendlerwege einsparen. Im Homeoffice kann ich vielleicht auch mal gut fokussiert arbeiten oder kann dann mal einen entspannten Spaziergang machen, das hat auch Vorteile. Und da wirklich das abzuwägen. Ich bin jetzt kein persönlicher Freund von 100% Remote, auch wenn das individuell manchmal der passende Weg ist. Aber im Allgemeinen glaube ich nicht. Und umgekehrt glaube ich aber auch nicht, dass man Leute zwangsläufig ins Büro zwingen muss für alle Tätigkeiten, die man dann genauso gut auch anderswo machen kann.
Ich war letztens bei einem Kunden, die neu gebaut haben. Und die haben das auch so New Work-mäßig gebaut, haben sie gesagt. Also so ein bisschen offene Bereiche, eine offene Küche, Open Space und dann irgendwie in diesen typischen Farben, so ein bisschen grau hier, ein bisschen orange und gelb da. Ne? Ja. Also diese, man kennt das so ein bisschen, glaube, wenn man sich mal so ein bisschen in der Bubble bewegt hat, wie so Offices designt werden, Open Space-mäßig, die sehen ja alle ein bisschen ähnlich aus. Die haben für sich rausgefunden, das wird gar nicht so gut angenommen. Stecke ich jetzt nicht drin. Das ist ja sicherlich, du kannst ja nicht ein Büro dahinstellen und sagen, so, hier habt ihr und dann passiert das. Aber für die war das schon so ein Verständnis von, wir bauen da jetzt so ein Office, so eine Küche hin und einen Kicker und einen Sportraum und dann haben wir New Work.
Genau.
Wie würdest du das sehen?
Ja, genau. Das ist ja vielleicht ein Grund, warum das ganze Thema jetzt als tot erklärt wird, weil man kann ja alles reininterpretieren. Also von, ich habe ein Fitnessstudio oder ich habe bunte Farben, hast du, glaube ich, auch gesagt. Ne? Obstkorb, Kicker, alles Mögliche. Aber es hilft ja nichts, wenn jetzt, ich sag mal, die Organisationsstruktur streng hierarchisch ist und alle Personen, die gerade dann am Kicker sind oder im Fitnessstudio sind, die haben eigentlich schon direkt so einen schon so einen Stempel ab, von wegen, die arbeiten ja gar nicht richtig. Ne? Was hat denn das Marketing zu tun? Das Personalwesen ist nur am Krökeln. So. Und wenn du natürlich schon solche, ich sag mal, informellen Erwartungen hast oder solche Stigma hast, dann ist es natürlich schwierig. Dann hast du diese psychologische Sicherheit nicht. Dann hast du eher eine Organisation, die vielleicht von Angst getrieben ist. Und dann kannst du noch so eine schicke Teeküche hinbauen. Bringt ja nichts. Ne? Und das ist vielleicht ein Grund, warum jetzt das auch mit dem Begriff New Work, warum der nicht mehr so beliebt ist oder weil viele Unternehmen das wahrscheinlich auch erfahren haben, dass sie gesagt haben, wir machen Initiative, New Work Initiative, machen das Gebäude schick oder investieren in irgendetwas, was vielleicht eher so einen symbolischen Charakter hat und dann verändert sich eigentlich gar nichts, weil die Leute nutzen es nicht, weil sie sich vielleicht nicht trauen oder so. Ne? Aber an den ganzen, an der Zusammenarbeit ändert man nichts. So. Und ich glaube, man muss sich vielmehr die Organisationsstruktur anschauen, die Teams anschauen, wie arbeiten die wirklich zusammen. Was gibt es da für formale Strukturen und was gibt es für so eine Art Unternehmenskultur? Und ich glaube, das ist wichtiger als dann die reine Optik oder so. Auch wenn das natürlich ein nettes Add-on ist. So, ne? Also es ist keine Frage. Ich arbeite auch lieber in schönen, hellen Arbeitsorten, die vielleicht auch für mich verspielt aussehen, ja, aber als in so einem klassischen tayloristischen Büro, das, was so kleine Zellen einfach sind, wo man vielleicht nicht mal ein Fenster hat oder so, sondern einfach nur auf Optimierung und Effizienz ausgelegt ist. Ne?
Wie hat sich die Begeisterung von dir für dieses Thema entwickelt? Mhm. Oder anders gefragt, wie lange beschäftigst du dich schon mit diesem Thema New Work?
Ja, genau. Gute Frage. Ich habe 2011 bis 14 an der Hochschule studiert hier in Hameln an der HSW und 15 bis 18 nochmal und war die ganze Zeit bei E.ON und dann bei Uniper, also bei Großkonzernen. Und E.ON in der Energiebranche, die hatten schon immer einen Druck, sich auch zu entwickeln. Also hat man schon relativ früh Entwicklungen gesehen, dass es dann Design Thinking Workshops gab, dass man das Bürogebäude modern ausgerichtet hat. Also da war man, glaube ich, nicht ganz hinten. Parallel, weiß ich noch, hat, glaube ich, in Düsseldorf als Nachbargebäude Trivago ein Gebäude aufgebaut. Und ich glaube, die haben da irgendwie, weiß ich, einen Pool, ein Bällebad. Also das war so, ne, wo man sagt, okay, das ist jetzt, das hat da was gewachsen ist, was groß geworden ist. Mhm. Die waren nochmal so zwei Stufen weiter, wenn man das jetzt so als Evolution verstehen möchte, als es so eine E.ON oder Uniper war. Und ich habe natürlich auch gemerkt, wie träge so eine Organisation sein kann. Ne? Also, dass man in so einem großen Laden natürlich nicht unbedingt immer alles bewegen kann, von jetzt auf gleich. Und habe dann 2018 entschieden, meine Masterarbeit eben über Gründer und Startups zu schreiben, also in einer anderen Sphäre gewissermaßen, und mich dann seitdem intensiver damit beschäftigt. Zuerst, wie eigentlich Gründer handeln, Startups handeln, wie die entscheiden und dann auch die Umgebung von denen angeschaut. Das sind dann halt häufig Coworking Spaces oder andere Räumlichkeiten, wo die, sei es auch ein Café einfach nur, wo man eben dann anders arbeitet, vielleicht als in so einem klassischen Büro. Mhm.
Bevor wir jetzt in das Projekt, was daraus hervorgegangen ist, ja auch unter anderem tiefer einsteigen, wäre vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um unser Format, den 60-Sekunden-Pitch, einmal mit unterzubringen. Mhm. Wir hatten vorher auch schon kurz drüber gesprochen und uns ein, zwei Begriffe nochmal ausgedacht, die eher nicht genannt werden sollten.
Ja.
Und ich würde mal meine Stoppuhr hier parallel starten. Und wenn du möchtest, dann hast du jetzt 60 Sekunden Zeit, um mal dein Angebot, das Angebot zu pitchen.
Das Angebot, was wir hier in Hameln anbieten, als Hochschule machen wir das. Wir bieten schöne Räumlichkeiten, wo wir gerade beim Thema waren, um über Räume zu sprechen, an. Im Hamener Bahnhof, zu dem man zu verschiedenen Anlässen kommen kann. Ein zentraler Anlass ist einfach, um dort zu arbeiten. Das heißt, sich dort einen Zugang zu buchen, um einen Schreibtisch eben zu haben. Aber viel wichtiger, glaube ich, sind einfach, dass da nette Leute sind und spannende Leute sind, die man treffen kann, sich austauschen kann. Wir bieten auch viele Veranstaltungen an. Das heißt, auch über das tägliche Arbeiten hinaus kann man zu einem Afterwork zum Beispiel vorbeikommen oder auch zu einem Frühstück oder eben auch zu verschiedensten Informationsveranstaltungen zum Thema zum Beispiel Künstliche Intelligenz, weil wir da die KI-Woche anbieten. Das heißt, es ist eigentlich ein Raum für Wissensaustausch, für Begegnung, aber eben auch, um einfach täglich dort in guter Atmosphäre arbeiten zu können und guter Gesellschaft arbeiten zu können. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche an unserem Angebot.
Cool. Sehr gut umschrieben, würde ich sagen. Und auf jeden Fall auch sehr gut in der Zeit geblieben.
Wahrscheinlich, ne?
Genau. Die Buzzwords, sage ich jetzt mal, die wir vorher uns ausgedacht hatten, waren New Work und Coworking. Also zwei Bereiche, die im Prinzip ja auch mit Cedita dann eng verbunden sind, so unterm Strich. Wie hat sich das damals entwickelt? Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen.
Genau, also das ging los dann um 2018 rum. Also ist jetzt auch schon irgendwie knappe 8 Jahre her. Unfassbar. Und zwar, ich hatte meine Masterarbeit geschrieben, hatte in Hannover den Hafen als Zugang genommen, um auf Startups zuzugehen. Also Hafen, muss man immer noch sagen, mit FV geschrieben. Also ich fand eigentlich das Branding und die Marke immer mega cool vom Hafen. Aber wenn man drüber redet, das ist echt nervig. Weil wenn ich vom Hafen rede, dann denken manche Leute an den Hamburger Hafen oder so etwas. Und dann denkt man irgendwie, aber der Hafen ist mit FV geschrieben als Zufluchtsort und aus dem Englischen und eben als deutschen Hafenbegriff. Das ist ein Coworking Space und Makerspace. Und dort arbeiten halt sehr viele, sehr spannende Leute, die ich interviewt habe. Und das war erstmal ein Ort, der ganz anders war als das klassische Büro. Und nicht nur die Optik, also auch die Optik ist anders. Es ist ein Betonklotz von außen. Innen ist viel Glas. Also man sieht schon sehr viel, wenn man drinnen ist. Aber auch, wie die Leute sich irgendwie fast bewegt haben, miteinander interagiert haben, das war schon anders, als ich das bei großen Unternehmen kannte. Und das fand ich erstmal interessant, dass da wirklich so eine Stimmung war von Leuten, die was machen und bewegen wollte. Und die habe ich untersucht. Und zeitgleich gab es dann haben die Entwicklung, dass die Hochschule mit den damaligen Präsidenten Louis Meyer sich überlegt hatten, dass man einen ähnlichen Ort der Begegnung in Hameln auch initiieren möchte. Ne? Und dann war der Hafen ein Vorbild. Da ist man auch mit einigen Personen hingereist, um mal die Idee vorzustellen, weil die Idee war ja sehr abstrakt, so einen modernen Raum der Begegnung. Also wir reden über CDITA, das steht ja auch für Zentrum für Digitaltransformation und neue Arbeit. Ne? Also große Schlagworte mit drin. Und so kam erstmal die Idee überhaupt zustande. Und dann hat man mich gefragt, ich hatte nicht mehr so richtig Lust auf Großkonzern-Dasein, habe gesagt, ja, vielleicht würde ich auch mal in eine andere Rolle schnuppern wollen, vielleicht nicht direkt ein Unternehmen gründen, auch wenn das natürlich auch super spannend ist, aber vielleicht erstmal so eine Plattform für Gründerinnen und Gründer zu schaffen, eben durch ein Coworking-Space-Angebot in Hameln-Pyrmont. Und das war so die Entstehung. Und dann haben wir begonnen, diese Idee zu pitchen, vorzutragen, dann auch irgendwann Fördergelder einzusammeln. Mhm. Weil natürlich als Hochschule kann man das nicht unbedingt aus so einem Risikokapital machen. Wir sind ein gemeinnütziger Trägerverein. Da muss man natürlich schauen, wie kriegt man das gut ausbalanciert. Und das ging dann damals über Fördergelder. Und passenderweise war dann natürlich auch waren solche Themen wie Digitaltransformation und neue Arbeit damals auch sehr, sehr förderwürdig. Ne? Heute immer noch, vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber immer noch natürlich. Heute hat man vielleicht KI mehr als das Trendthema, wo gerade viele Fördergelder auch eingehen. Und damals war es dann eben sowas wie Coworking, digitale Transformation. Und da haben wir begonnen und erst mit Veranstaltungsformaten bei uns in der Hochschule im Gebäude zum Thema Machine Learning, zum Thema Influencer als Job, also ganz alles Mögliche, eine ganze Bandbreite an Themen, die irgendwas mit digitaler Transformation und neuer Arbeit zu tun haben und haben dann aber auch begonnen zu sagen, wir brauchen eigentlich einen Raum. Ne? Mhm. Und so sind wir dann eigentlich auf den Kaisersaal gekommen. Ich glaube, Claudio Krise hatte das mal vorgeschlagen, dass der doch frei war. Das war ja mal eine Diskothek oder mehrere Diskotheken nacheinander. Und wir haben dann diese Räumlichkeit vorgefunden und fanden die Lage mega gut. Und natürlich auch irgendwie dieses Gebäude an sich, ne, also mit den sehr, sehr hohen Decken. Und das hat schon mal Vorteile, wenn du so eine Community aufbauen möchtest und eine gute Atmosphäre hast. Ne? Also ich glaube auch, dass das für Unternehmen ein Vorteil ist, wenn du so eine Atmosphäre erzeugen kannst durch einen Raum. Aber wir haben ja eine grüne Wiese gehabt gewissermaßen und nicht irgendwie ein bestehendes Unternehmen, was wir dann da transformieren wollten.
Ja. Wir sind ja durch die Afterwork-Events auch regelmäßig dann bei euch vor Ort und ich kann nur nochmal unterstreichen, also die Räumlichkeiten sind so vergleichbar nicht in Hameln aus meiner Sicht zu finden und auch die ideale Basis, um solche Veranstaltungsformate wie diese Netzwerkveranstaltung im Prinzip erst stattfinden zu lassen. Also es lebt am Ende des Tages ja auch genau davon. Deswegen kann ich das nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Und die Story, die ich häufiger höre, auch wenn Leute reinkommen, die CDITA in der Form jetzt noch nicht so kennengelernt haben, sage ich mal, ja, das letzte Mal, als ich hier reingegangen bin, haben die Schuhe noch geklebt irgendwie. Ne? Also diese Disco-Vergangenheit,
Total.
Club und so weiter.
Total. Also genau, ich erzähle jetzt auch immer gerne natürlich, dass als wir da waren, dann war da wirklich irgendwie sah aus wie eine Kiwi, war aber eine Limette, die komplett verschimmelt war. Und da waren noch Gläser in der Ecke und da waren noch Wasserpfeifen und Tabak und keine Ahnung was. Also hatte auch eine besondere Atmosphäre, aber jetzt haben wir es ein bisschen mehr aufgeräumt, zum Glück. Und da kann man jetzt ganz gut arbeiten, glaube ich.
Ich würde gerne so einen kleinen Sprung in die Zukunft machen, bevor wir das mit dem CD noch so ein bisschen aufarbeiten. Du hast gesagt, ihr macht das jetzt so ungefähr 8 Jahre schon. Ne? Du hast gesagt, ihr wolltet und wollt immer noch einen Raum schaffen für Unternehmerinnen und Unternehmer, also für alle quasi. Was siehst du, was hat sich so über das, was ihr tut, daraus entwickelt? Welche Geschichten sind da draus entstanden?
Jetzt wirfst du den Ball hier rüber, ne? Jetzt soll ich über dich wahrscheinlich reden.
Also wir haben
ich aber sehr gerne machen.
Dass unsere Company so da draußen entstanden ist und auch das hier alles, das hatten wir an einer Stelle schon ausführlich berichtet, aber das ist halt so ein Beispiel, das, was wir natürlich auch gerne dann dafür anbringen, weil ich ja selber mit der Hochschule verbandelt bin, was ich toll finde, ne? Auch nicht ganz uneigennützig. Aber da wird es ja sicherlich darüber hinaus noch andere geben, oder?
Total. Also ihr seid schon für mich auch so ein Vorzeigebeispiel, weil das, was da passiert ist, kann man so nicht final planen. Und das ist natürlich mega geil. Also wir haben einen Afterwork gemacht und ihr habt euch da irgendwie auch kennengelernt und gegenseitig schätzen gelernt und habt dann irgendwie eine Company gegründet und seid damit, soweit ich das einschätzen kann, ganz erfolgreich unterwegs. Und das ist natürlich eine mega Geschichte schon mal, ne? Also das ist ja auch, wenn wir Förderanträge schreiben mussten, dann müssten wir genau sowas skizzieren und sowas vorhersagen, ohne dass wir es garantieren können. Weil ne, natürlich geht es dann um das Thema Wirtschaftsförderung, geht es darum, irgendwie in der Region die Wirtschaft zu stärken. Und wenn du natürlich sagst, okay, wir sorgen dafür, dass Unternehmen sich gründen im Bereich Digitalunternehmen, im Bereich Künstliche Intelligenz und dann sind die erfolgreich damit, das ist ja ein Jackpot. So, ne? Das passiert nicht jeden Tag. Das ist von daher auch gerne eine Geschichte, die wir da teilen. Wir machen regelmäßig auch ein Format, das ist der Hackathon. Da seid ihr als Valisory auch mit dabei. Das ist ein Format, wo eigentlich an einem Wochenende Menschen einfach zusammenkommen, um verschiedene Herausforderungen zu lösen. Meist mit einer technischen Komponente irgendwie, ne? Also irgendwie beim letzten Mal, um es konkret zu machen, hatten wir Rossmann als Partner dabei und die haben gesagt, wir hätten gerne ein KI-Chatbot-Assistenz Lösung bei uns in unserer App drin. Ne? Und dann war das die Challenge gewissermaßen. Und da sitzen halt Leute, die das versuchen, an einem Wochenende umzusetzen. Und das ist schon krass, 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 was innerhalb von so kurzer Zeit passiert. Die Leute können bei uns die ganze Nacht bleiben, können durchtüfteln. Am Ende haben die netto 24 Stunden Zeit, um daran zu arbeiten, so ungefähr. Und dann pitchen die von der Jury, so wie bei der Hülle der Löwen eigentlich. Und da passiert jedes Mal so eine Magie, dass man sagt, wie heftig ist das denn? Also, dass die bringen da neue Ideen mit ein. Also, da war zum Beispiel bei diesem Rossmann-Pitch, wurde dann direkt am Ende gesagt, stell dir vor, du siehst bei TikTok oder einem anderen sozialen Medium irgendwie so ein Matcha-Rezept und wir haben realisiert, dass du dann unten einen Button hast auf deinem iPhone, wo drin steht, okay, was brauche ich alles bei Rossmann, um das selbst nachmachen zu können, ne? Und die KI analysiert am Ende, was das alles für Instrumente, ein Besen für Matcha oder so etwas, wie es heißt, ne? Und so weiter und so fort. Und du kannst am Ende einfach dir über Rossmann dann beziehen. Oder kannst du chatten und kannst sagen, okay, brauche ich so einen Besen oder kann ich das auch mit einer Gabel machen? Und das ist schon unfassbar, wie in so kurzer Zeit das realisiert wird. Und da spiegeln uns regelmäßig die Unternehmen auch zurück, okay, wenn wir das selbst bei uns im Unternehmen machen, dann dauert das halt mindestens Wochen, eher Monate, um so Ideen auch umzusetzen. Und da passiert ganz viel Magie eigentlich in so ganz, ganz, ganz kurzer Zeit. Und da haben wir noch viele andere Geschichten, auch für das Smart City Projekt, wo dann irgendwie tolle Projektideen realisiert werden. Also letztes Mal ging es zum Beispiel um das Thema Inventarisierung des Waldes, also über Wildkameras zu erkennen, welche Tiere eigentlich in welchem Bestand im Wald vorherrschen sind. Und dann wird am Ende noch irgendwie, werden da neue Features eingebaut, dass die Leute auch Tiere richtig zuordnen können, also dass die KI auch richtig das Tier erkennt, wie so ein Tinder-Feature. Also da kommen ganz viele neue Ideen zustande, an die man gar nicht am Anfang gedacht hat. Und das ist schon immer was ganz, ganz Schönes.
Dann lass uns doch mal so ein bisschen zum Anfang wieder zurückgehen und mal gucken, wie ihr das eigentlich hinbekommen habt. Ne, ist jetzt 2018 über den Daumen.
Haben wir begonnen mit der Idee, ne?
Genau. Okay, also seid jetzt schon da, Förderantrag ist durch, Mietvertrag ist unterschrieben.
Nee, genau, Mietvertrag war später.
Also okay, der war später tatsächlich. Aber also, worauf ich hinaus will, ist, wie baue ich ein Coworking? Also ich sag jetzt mal platt Coworking Space. Also ich stelle mir halt vor, jetzt habt ihr Geld auf dem Konto, um es mal einfach zu machen. Ne, oder zumindest die Möglichkeit, Geld zu investieren über Förderung. Ihr habt einen Raum, vielleicht mit Mietvertrag oder ohne, aber da könnt ihr rein. Der ist noch ein bisschen besiedelt mit, was da vorher so drin war. Wie kriege ich dann ein Konzept da rein? Wie kriege ich Möbel da rein? Wie kriege ich Mieter da rein? Also ne, diese Coworking-Offices dann mieten. Wie seid ihr da angegangen?
Also ich untersuche auch Coworking Space in meiner Forschung. Also ich schreibe gerade noch die Doktorarbeit auch über das Thema Coworking. Schaue mir jetzt nicht meinen eigenen Space an, das wäre ein bisschen blöd, aber andere Spaces, und da muss man erstmal sagen, da gibt's tausend Wege, also ganz unterschiedliche Wege. Und gerade auch diese Coworking-Welt, da sieht man ganz stark, dass sie sich ganz stark verbreitet, was so die Angebote sind. Ganz viel geht gerade um ländliches Coworking, das heißt irgendwie so das moderne Dorfgemeinschaftshaus, wo du dann eher ein Ergänzungsangebot auf dem Dorf wirklich hast, was multifunktional ist. Zu Beginn ging es natürlich ganz stark um so urbanes Coworking in den Städten. Dann gab es so riesige Angebote wie WeWork oder ähnliches, die bekannt geworden sind, auch bekannt gecrashed sind, ne? Also auch eine riesen Blase aufgebaut haben. Also ich glaube, man muss sich erstmal von der Illusion lösen, dass man mit Coworking allein reich wird. Das ist nicht so. Also kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, wenn du allein einen Coworking-Space aufmachst, Möbel reinstellst und auch Community-Arbeit machst, ist es privatwirtschaftlich echt schwer, das dauerhaft richtig gut am Leben zu erhalten. Ne? Es gibt ja WeWork immer noch und die haben auch noch viele Standorte, so ist nicht. Also man kann das schon machen und auch sicherlich irgendwie kostendeckend wahrscheinlich irgendwie irgendwo machen. Aber es ist erstmal nicht leicht. Ich glaube, du brauchst also eine Kombination von Angeboten. Ne? Im Hafen gab es zum Beispiel lange Zeit ein Café oder ähnliches, ne? Haben die ergänzend. Oder dass du zumindest ein Raumvermietungsangebot hast für Workshop-Räume und Seminarräume oder ähnliches. Wir haben damals begonnen, also wir hatten die Fördergelder und das war schon das Interessante und Schwierige bei Fördergeldern ist ja immer, die sind ja sehr restriktiv. Das heißt, die erste Prämisse war schon mal, in der ersten Förderung durfte es null um Gebäude gehen. Hat die Förderkulisse so vorgesehen. Also uns wurde auch gesagt, es darf nicht um die Hülle gehen, es muss wirklich um die Software gehen, also um die Community, also die Idee, um das Netzwerk. Das heißt, diese erste Förderperiode, da ging es ganz stark um Netzwerkarbeit. Und dann irgendwie durch Events, und das haben wir dann noch im Gebäude der Hochschule gemacht. Und erst am Ende ging es um die Verstetigung dieses Projektes. Und dann ging es wirklich auch um das, dann konnte man auch guten Gewissens sagen, jetzt lass uns mal über Gebäude reden. Lass uns mal über den Mietvertrag reden. Und dann haben wir 2021 sozusagen die Räumlichkeiten erst so richtig eröffnet. Und dann wurde es erst richtig physisch. Davor war sehr viel Events, Netzwerkaufbau, auch die Idee pitchen. Da sieht man schon, dass es anders ist, als wenn du jetzt privatwirtschaftliche Unternehmen gründest. Weil ich glaube, ihr habt deutlich schneller PS auf die Straße gebracht. Das kannst du fast gar nicht mit Fördergeldern. Ne? Weil du erst diese ersten 3 Jahre oder 2,5 Jahre waren dann erstmal fast nur Netzwerkarbeit und danach ging es ums Gebäude. Das heißt, man braucht auch ein gewisses Durchhaltevermögen, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Man kann nicht erwarten, dass hier von heute auf morgen die Bude eingerannt wird und ich kam mir am Anfang auch ein bisschen vor wie so ein Schüler, der in einer großen Sporthalle sitzt und sich denkt, wo sind jetzt alle? So, wo sind alle? Wir haben eine coole Halle, warum kommen nicht alle? Das hat sich dann aber im Laufe der Zeit echt gewandelt. Also weil man merkt, Menschen zu erreichen, ist nicht einfach. Deswegen machen wir auch viel mit Moritz und Haminer zusammen. Das hilft immens, dass Leute erstmal wissen, okay, da ist ein Coworking-Space. Was ist Coworking eigentlich? Ist ja ganz cool. Und für Personen, die häufig selbstständig sind und an der Grenze sind, sich ein eigenes Büro mieten zu wollen, für die ist das ein Bombenangebot. Weil das ist dann viel günstiger. Du hast Kollegen um dich rum oder Netzwerk um dich rum, hast die Kaffeemaschine, hast Internet, alles ist fix und fertig für dich. Und für die ist echt cool, aber die musst du erstmal erreichen. Und wenn du die erreichst, dann macht es auch richtig Spaß. Und jetzt heute kann ich guten Gewissens sagen, dass wir echt eine coole Community haben, die selber Dinge initiieren, ohne dass wir das zentral machen müssen. Das ist für mich so ein Zeichen, dass es auch ganz gut klappt. Dass wir natürlich die Kosten auch ausbalancieren können, die wir da haben. Auch durch tolle Unternehmensmitgliedschaften. Also Rheintjes ist von Anfang an mit bei uns als Partner mit dabei. Die Stadtwerke sind schon sehr lange mit dabei. Winnie, die Sparkasse und noch weitere, die uns wirklich das überhaupt ermöglicht machen und selbst die Räume aber auch nutzen, ganz intensiv.
Das heißt doch aber eigentlich, habt ihr den Standort im Bahnhof aufgemacht, mit in der Corona-Krise, oder?
Das kam dann noch, genau, erschwerend dazu. Also wir haben begonnen, haben gesagt, das ist das Konzept, weil Raum für Begegnung und sozialen Austausch. Und dann war irgendwie Social Distancing die Ansage durch Covid. Das war natürlich ein Brett. Aber dann auch wieder unternehmerisch gedacht, sucht man ja, wenn du Zitronen bekommst, macht man irgendwie Limonade draus. Dann konnten wir erfreulicherweise nochmal schauen nach erneut Fördergeldern. Also es war dann eine Verschiebung in der Zeit eigentlich. Und es gab neue Förderkulisse, Digital Hubs heißt die, vom Land Niedersachsen. Und die hat uns dann ermöglicht, dass wir eine schicke Ausstattung bekommen könnten. Ne? Weil da konnten wir investieren. Meist sind Fördergelder viel auf Personal ausgerichtet. Das waren wirklich Fördergelder für Investitionen. Das war ein bisschen ungewöhnlich. Und das hat uns aber ermöglicht, dass wir eben nicht mit Bestandsmöbeln arbeiten mussten und so halben Bierbänken oder so. Hätten wir auch gemacht. Ne? Hat ja auch seinen eigenen Stil, seinen eigenen Charme, wenn du so ein bisschen so eine hemdsärmliche Kulisse aufbaust. Aber im Gegenteil, wir konnten dann in wirklich professionelle Ausstattung investieren, höhenverstellbare Schreibtische, Monitore und weiteres. Und das war natürlich auch super, super hilfreich am Ende des Tages, aber am Anfang so nicht gedacht. Ja.
Jetzt gibt's, oder besser gesagt, jetzt mittlerweile gab's ja in Hameln auch einen anderen Coworking-Space noch, der in ähnlicher Zeit, glaube ich, auch entstanden ist. Mhm. Den gibt es jetzt nicht mehr. Was glaubst du, habt ihr anders gemacht oder warum seid ihr da vielleicht einen Schritt weiter gewesen, auch an der Stelle?
Uiuiui, ist aber jetzt dünnes Eis, um über potenzielle Konkurrenz zu sprechen. Ja, da gab es ja jetzt noch ein bisschen Nachrecherchen von anderen Zeitungen, was an anderen Standorten passiert ist. Also in Hameln, ich glaube, das ist auch publik, also kann man jetzt, glaube ich, auch ganz gut drüber reden. Also in Hameln gab es ja noch die Orangerie und da gab es ja wirklich dann den Vorfall, dass das sich nicht getragen hat. Und ich glaube auch, dass das Gründerduo, der eine kommt aus Hameln, der andere kommt oder hat in Hildesheim gewohnt, dass die sich auch ein bisschen, dass es nicht geklappt hat, diplomatisch mal ausgedrückt. Also auf den ersten Blick, was mir aufgefallen ist, war schon, die waren viel, viel teurer als wir. Mhm. Also für die Coworker. Ne? Also waren auch schick, war cool gemacht, auch die Marke war cool gemacht, aber die waren viel teurer. Also während bei uns die Coworker 99 Euro brutto zahlen pro Monat, lag das bei denen, glaube ich, bei fast 400 oder so.
Okay. Mhm.
Also ein Vielfaches, wo man sich dann schon mal fragt, wer ist denn jetzt eigentlich die Zielgruppe? Weil natürlich als Einzelperson, also als der klassische Coworker, der vielleicht als Softwareentwickler unterwegs ist oder Webentwickler oder irgendwas anderes macht, dann überlege ich natürlich, was sind meine Ausgaben? Und wenn ich dann natürlich erstmal die Ausgabe 500 Euro oder 400 Euro habe, jeden Monat, ist das schon mal krass. Und auch Angebote, die ich andernorts kannte, wie jetzt den Hafen in Hannover, die lagen damals auch bei 99 Euro brutto. Mhm. Also das war schon mal sehr auffällig. Und wenn du natürlich in Räumen, also nicht in einer Großstadt bist, also nicht in Berlin, in Hamburg, in München, meinetwegen auch noch dann in Hannover als Landeshauptstadt oder so unterwegs bist, dann weißt du natürlich auch, dass Raum tendenziell in ländlichen Räumen günstiger einfach ist.
Mhm, klar.
Wohnraum, Arbeitsraum. Auch so. Und wenn du da natürlich Preise aufrufst, die noch über München liegen, weiß nicht, ob das klappt. Mhm. Und das ist auch unser Verständnis. Also wir brauchen, glaube ich, auch die Unternehmensmitgliedschaften und auch, muss man auch noch sagen, die Stadt Hameln ist Partner bei uns, der Landkreis Hameln-Pyrmont ist Partner bei uns. Die nutzen die Räume ganz, ganz viel, um eigene Veranstaltungen durchzuführen. Die Gesundheitsregion macht einiges dann im Bereich eben Gesundheit offensichtlich. Da sind viele Angebote, die dort dann gut genutzt werden als Eventraum. Und über solche Angebote können wir dann auch Coworking kofinanzieren und querfinanzieren, weil wenn du nur alleine über diesen 99-Euro-Tarif gehst, dann kannst du dir schon ausrechnen, dass du natürlich super viele Coworker brauchst,
klar,
um Mietkosten, Personalkosten und Nebenkosten und so zu decken. Mhm. Von daher geht das, glaube ich, nur so als so ein Konstrukt und das hat, glaube ich, die Konkurrenz so nicht gemacht. Ja.
Und ist aus deiner Sicht deswegen auch nochmal mehr dieser Kontext der Hochschule irgendwie wichtig oder hilfreich, ja, um das so?
Brauchen wir auch nicht drüber reden. Also das ist auch ein unfairer Vorteil, wird man, glaube ich, so bei Geschäftsmodellen sagen, den wir da einfach haben. Also wir sind ein Bereich der Hochschule. Die Hochschule ist ein gemeinnütziger Trägerverein, habe ich gerade auch schon gesagt. Und natürlich ist das ein neutraler Ort. So, und wenn du als ein Unternehmen, selbst wenn man jetzt irgendwie als Velisory oder Hameln irgendwie einen Coworking Space aufmacht, dann hat das natürlich immer den Stempel auch drauf, was ja auch okay ist, was auch ein Vorteil sein kann. Aber als Hochschule ist es natürlich schon mal deutlich neutraler, ne, weil wir natürlich irgendwie ganz stark dem öffentlichen Interesse folgen müssen und natürlich die Region mit Talenten versorgen wollen. Und ne, das ist ja unser primärer Auftrag eigentlich als Hochschule. Und das ist natürlich ein Vorteil, den man da hat. Plus eben, wir haben natürlich da auch einfach einen regelmäßigen Cashflow, wird man sagen, betriebswirtschaftlicher Art, also Geld, mit dem wir auch arbeiten können. Bei Fördergeldern ist es ganz oft so, dass du erstmal in Vorleistung gehen musst und dann kriegst du es erstattet. Das heißt, wir arbeiten dann ein halbes Jahr eigentlich für lau und dann kannst du das Geld beantragen und dann kriegst du es. Und es geht natürlich eigentlich erst, wenn du natürlich davor schon Geld hast, mit dem du arbeiten, klar, kannst. So, ne? Und wenn ich jetzt gründen würde und dann als ein Fördergeld bekommen würde, dann müsst ihr irgendwie Personal ja bezahlen. Wo mache ich das? Ne? Also das sind einfach Vorteile, da das als Hochschule zu machen. Ist aber auch nicht ungewöhnlich. Ne? Ich hätte ja gesagt, ich forsche. Es gibt Aufsätze, die sich explizit um Universitäts-Coworking-Spaces kümmern beispielsweise. Okay. Also es ist nicht so krass ungewöhnlich, weil für Universitäten das natürlich auch ganz spannend ist, ich sag mal, die klassische Bibliothek vielleicht, Unibibliothek anders zu denken, als Coworking-Angebot zu organisieren, um dann eben auch interdisziplinäre Arbeiten zu forcieren, mehr Austausch zu forcieren. Genau.
Cool. Wo soll es mit Zedita mal hingehen? Gibt es so eine größere Vision, die aus deiner Sicht noch dahinter steckt?
Ja, wir hatten natürlich ursprünglich so diese Idee des Austauschs und der sozialen Begegnung. Ich glaube, da sind wir jetzt wirklich auf einem ganz guten Wege, dass man sagt, okay, da ist eine Community, die sich regelmäßig trifft, die sich organisiert, wo neue Unternehmen hervorgehen oder neue Projekte initiiert werden. Das ist schon echt super. Wir haben jetzt vor kurzem uns noch erweitert. Also wir haben Räumlichkeiten für Startups explizit jetzt im Angebot mit Einzelbüros oder Zweierbüros, die man als Gründer sich anmieten kann über uns. Da kann man gerne auf uns zugehen. Das ist schon mal ganz cool, dass du einfach weil sonst sind wir sehr offen von den Räumlichkeiten. Ne? Haben oben einen offenen Coworking-Bereich, haben verschiedene Workshop-Räume, aber haben eben nicht so ein klassisches Zweierbüro oder so. Das haben wir jetzt im Angebot. Das heißt, da sind wir schon wieder einen Schritt weiter gegangen. Wir haben auch einen Mini-Maker-Space mit einem sehr professionellen 3D-Drucker und 3D-Scanner. Das heißt, du kannst dann auch mehr, das ist für Prototypisierung mega gut. Also wenn du eine Idee hast, die mal haptisch ausgedruckt werden muss und kann, dann kann man das dort machen. Das passiert jetzt auch schon. Also gerade auch für ein Projekt, das wir an der Hochschule haben, werden da schon die ersten Prototypen gedruckt regelmäßig. Also das ist im Einsatz. Machen wir zusammen mit dem Smart City Projekt des Landkreises. Und da sind schon echte Entwicklungen, die über das hinausgehen, was wir ursprünglich mal als Idee hatten. Ne? Und ja, jetzt kann man vielleicht sagen, wir haben gerade so die Idee, natürlich diesen Bahnhof weiter als Innovationsbahnhof, Ideenbahnhof auszubauen. Da sind wir gerade hoffentlich ganz gut unterwegs, aber dass man wirklich einen guten Zulaufpunkt hat, wenn man in einer Region einfach ist und sagt, ich habe eine Idee, ich würde die gerne weiterentwickeln, egal ob das jetzt eine digitale Lösung ist oder sogar was Haptisches mit dem 3D-Drucker. Und das so als der Zulaufpunkt zu sein, das ist, glaube ich, das, was uns vorschwebt.
Cool. So viel vielleicht an der Stelle erstmal zu Cedita.
Ja.
Inwiefern würdest du dich denn persönlich, aber nimm gerne erstmal einen Schluck Kaffee, ich kann kurz ein bisschen zeitlich überbrücken. Inwiefern würdest du dich denn persönlich so auch als Gründer verstehen, identifizieren? Also du bist ja im Angestelltenverhältnis, sag ich jetzt mal, über die Hochschule, forscht in dem Bereich, hast aber immer so diesen, ich sag mal, Innovationscharakter ja auch so mit dabei. Also inwiefern würdest du dich selber auch als Gründer bezeichnen?
Genau. Ja, danke fürs Beizuwerfen. Also ich an der Hochschule darf ich sozusagen so wie so ein Intrapreneur, wird man vielleicht sagen, also in einem Unternehmen unternehmerisch handeln und das so eben so agieren. Das ist ja das, was wir mit Cedita machen, da einen neuen Bereich aufbauen. Und darüber hinaus habe ich noch mit Mike, das ist ein Kumpel bei mir, der auch an der Hochschule als Professor tätig ist, ein kleines Seitenprojekt Innoletics, wo ich sozusagen dann wirklich als Gründer auch unterwegs bin, wo wir eben auch Organisationsberatung anbieten. Ne? Das heißt, auch über Workshops gehen, Organisationen begleiten bei ihrer Transformation. Wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, was so mein New Work-Verständnis ist. Und da hatte ich ja relativ früh schon gesagt, ich glaube, dass diese Organisationsperspektive eine ganz wichtige ist. Also, dass man sich nicht nur die Symbole, die Räume anschaut, sondern eben auch, wie sind wirklich die Strukturen, also wie sind die Teams zusammengesetzt, wie sind die Projekte zusammengesetzt, wie sind die Hierarchien eigentlich und wie laufen die Meetings auch ab. Ne? Also, sich sowas anzuschauen, und das bieten wir eben auch über Innoletics an, dass man eben über Workshops sich dem Ganzen annähert und dann sich hoffentlich sinnvoll transformieren kann, dass dann eben auch solche Räume, wenn man die schon eh umbaut, auch genutzt werden für Ideenfindung und für Kreativität.
Genau. Und wahrscheinlich ein Kofferwort, wie es ja auch bei Velaisoyer so schön heißt, aus Innovation und Athletik.
Irgendwie. Athletik, Ethik ist mit drin. Ne? Wir haben das Thema TH, wenn man das nachschaut, haben wir andersrum geschrieben, als du es bei Athletik vielleicht, bei Athletik hast ursprünglich, so Innoletics, Innoletix. So. Genau, das ist ein Kofferwort und eigentlich, wir finden die Domäne Sport ganz, ganz spannend. Daraus kann man viel lernen, viele Parallelen ziehen. Also wir machen auch viel im Bereich Sport. Also Mike war auch Finanzvorstand bei Hannover 96, haben da ein ganz, ganz ordentliches Netzwerk. Aber machen das auch für andere Unternehmen und nutzen dann häufig Sport eben so als Metapher oder ne, als einfach einen Bereich, aus dem man viel lernen kann. Weil du natürlich da auch über Teams nachdenken kannst, über Taktiken nachdenken kannst und viele Parallelen eben hast, die für jeden dann sehr begreiflich, glaube ich, sind und dann nicht so abstrakt bleiben.
Das heißt, ihr begleitet also Unternehmen dann bei dem Thema?
Genau.
Was sind so Antriebe? Also warum sagt ein Unternehmen, ich möchte mich irgendwie mit diesem, ich nenne es mal jetzt New Work irgendwie, ja, allem, was da in dem Dunstkreis drumherum ist, ja, beschäftigen?
Genau, also man kann so sicherlich so ein paar typische Probleme nennen. Also dieses Gefühl, man ist zu langsam, ist so typisch. Das Gefühl, unsere Meetings laufen nicht effizient ab, ist auch so ein typisches Symptom. Manchmal ist es auch so eine FOMO einfach, so eine Fear of Missing Out, dass man sagt, alle anderen machen da gerade was, sollten wir nicht auch was tun? Also da gibt es ganz unterschiedliche Beweggründe. Ich glaube derzeit, also wir reden ja eigentlich, wenn man sich so die Wirtschaftssituation anschaut, viel von Krise, gerade im Industriebereich. Und eigentlich ist aber Krise auch eine Phase, wo ganz viel Innovation eben zustande kommt und ganz viel mal ausprobiert wird. Ne? Was erstmal auf den ersten Blick widersprüchlich ist, weil jetzt geht es vielleicht um mehr Effizienz denn je. Gleichzeitig spüren alle so einen Druck, sich verändern zu müssen. Ne? Also ich glaube, wenn der Druck nicht groß genug ist, wenn die Krise nicht groß genug ist, dann gehst du dann doch wieder in das Geschäftsmodell, was schon lange sehr gut funktioniert hat. Und gerade ist vielleicht eine Phase, wo es echt dann auch mal krachen kann oder wo es echt schwierig ist, was dann aber auch eine Chance ist. Ne? Also was dann auch eine Möglichkeit ist, neue Wege zu gehen und die auch ernsthaft zu gehen. Und nicht zu sagen, wir transformieren uns, wir verändern uns und am Ende hast du vielleicht einen anderen Unternehmensnamen oder einen anderen Abteilungsnamen, aber eigentlich machen alle das gleiche wie vorher und die Strukturen sind dieselben. Ne? Mhm. Also das ist da jetzt auch eine Chance. Und von daher, diese Krise spüren gerade viele, und sich dann wirklich ernsthaft zu hinterfragen und ernsthaft zu sagen, okay, wo müssen wir eigentlich hin, um nachhaltig am Markt zu bleiben und erfolgreich zu bleiben.
Würdest du sagen, dass das eher ein Thema ist, was so von der Geschäftsführung ausgeht oder eher ein Thema, was von den Mitarbeitenden ausgeht, wo die Geschäftsführung nur darauf reagiert?
Oh, das ist eine gute Frage. Das erlebt man vielleicht beidseitig. Also kommt drauf an, auch in welchem Bereich, wahrscheinlich welche Unternehmensgröße du unterwegs bist.
Also ja, ich denke jetzt vor allen Dingen viel so an Mittelstand. Oder also viel, wo wir mit Unternehmen sprechen, sind halt so der klassische Mittelstandsbauch. Ja. Also ein produzierendes Unternehmen, wo halt 80% in der Produktion an der Maschine stehen und dann 20% Backoffice. Ja. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Geschäftsführer sagt, was soll ich jetzt mit meinem CNC-Fräser machen? Ja. Soll der jetzt kickern gehen? Das geht nicht.
Ja, genau.
Und die wollen ja trotzdem vielleicht irgendwas machen.
Genau. Es geht natürlich auch nicht darum, dass sie einen kickern oder so, sondern es geht wirklich darum, wie sich die Prozesse anzuschauen, zu schauen, wie kann man das optimieren, wie sind die Hierarchien in dem Bereich. Aber klar, also ich glaube, gerade in dem Bereich ist es wahrscheinlich oft die Geschäftsführung auch, die dann merkt, okay, da passiert was, ich muss was machen, die Zahlen werden vielleicht nicht besser. Wir merken auch Druck. Also wir reden ja dann oft, auch so ein Begriff, der auch sehr häufig genutzt wird, ist ja dann VUCA. Also wir haben diese Volatilität, die Ungewissheit, die Komplexität, die Ambiguität, also Mehrdeutigkeit. Und das wird ja gerade immer mehr spürbar durch neue Krisen, im schlimmsten Fall durch Kriege, aber eben auch ne, dann die Folgen daraus, also jetzt gerade wieder über die Ölknappheit. Und dann merkst du halt, wie schnell sich eigentlich so Märkte verändern und Bereiche verändern von jetzt auf gleich. Ne? Und dann merkst du schon, du brauchst eine gewisse Anpassungsfähigkeit, du musst irgendwie in der Lage sein zu reagieren und wo fängst du dann überhaupt an? Ne? Und wenn du natürlich ein Unternehmen hast, was schon jetzt 20, 30 Jahre lang gut gelaufen ist, wie eine gut geölte Maschine gelaufen ist, und dann zu sagen, oh, jetzt müssen wir aber mal reagieren, das ist schwer. Ne? Weil die Leute haben natürlich ihre Gewohnheiten, du hast ne, auch als die ganzen Bereichsleiter haben ihre Gewohnheiten, ihre Machtverhältnisse, die üblich sind in so Unternehmen. Und dann zu sagen, wir ändern das Ganze mal, das ist echt nicht einfach. Und da brauchst du meist dann irgendwie nochmal eine Unterstützung oder eine Idee, wie man da überhaupt anfängt.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen rumphilosophieren.
Ja.
Und mal sagen, wir nehmen so einen klassischen Mittelständler, der halt viel Produktion hat, der sagt, ich möchte was machen, aber ich kann jetzt nicht 180-Grad-Wende machen. Mhm. Was könnten so die ersten 1, 2, 3 Schritte sein, wo die sagen, da könnte man schon was machen, um halt für die Mitarbeitenden spürbar etwas zu verändern, am besten Fall zum Besseren?
Genau, also auch da ist das Spannungsfeld. Auf einer Seite willst du ja versuchen, irgendwie alle mitzunehmen und alle abzuholen. Auf einer Seite weißt du auch, das geht eigentlich gar nicht. Und da, also auch der Rat ist ja häufig gar nicht so hilfreich zu sagen, alle müssen mitgenommen werden, weil manche wollen halt auch gar nicht. Und das denen aufzuerlegen, also wenn ich jetzt an eine Person denke, die kurz vor der Rente steht, die halt jetzt, also die plant vielleicht andere Sachen so, und die jetzt zum Innovationsvorreiter zu machen, wird schwierig. Also da muss man schon mal analysieren, wie ist eigentlich so die Struktur der Person, die du da hast. Ne? Und dann kannst du natürlich, in der Wissenschaft spricht man dann ja oft von Ambidextrie, also so einer Beidhändigkeit, also diesem Widerspruch zwischen, du möchtest eigentlich effizient sein und deine Prozesse und dein bestehendes Geschäft sehr gut ablaufen. Auf der anderen Seite musst du aber auch neue Ideen austesten, explorieren. Und diese Beidhändigkeit auszubalancieren ist dann nicht einfach. Du kannst aber überlegen, wie kannst du das dann, man muss es trennen, glaube ich, so. Und dann kannst du natürlich das räumlich trennen, man kann das zeitlich trennen, man kann das auch inhaltlich trennen. Und dann kommt man halt zu Ansätzen, indem man sagt, okay, du hast bestimmte Teams interdisziplinärer Art, die sich dann mit solchen Themen beschäftigen dürfen, Innovationsthemen. Oder du schaffst wirklich doch eine Räumlichkeit, in denen das geschieht. Das ist dann diese Zeit der Labs gewesen, also Innovationslabs und Räumlichkeiten, wo das dann passieren soll. Oder halt zeitlich, indem man sagt, okay, jeder Freitag ist für freie Ideengestaltung zum Beispiel. Was auch manche Unternehmen machen. Oder einen bestimmten Zeitslot geben, zu sagen, okay, da dürft ihr machen, was ihr wollt. Aber lass uns da mal drauf schauen, was eigentlich dabei rauskommt. Ne? Also mal so typischerweise dann, ich sehe dann immer so drei Hebel. Die Zeitdimension, die Ortsrichtung und auch so die Inhaltsrichtung, über die man ganz gut schrauben kann und schauen kann, okay, was verändern wir da, um mal was zu testen. Ne? Und dann versuchen wir natürlich irgendwie wie so eine kleine Sandbox zu schaffen, wo man was austesten kann und experimentieren kann. In einem begrenzten Rahmen. Um dann zu schauen, passiert daraus was, ne? Und das dann aufzubauen, wie so eine Pflanze wachsen zu lassen, größer werden zu lassen, ja.
Dieses 20%-Modell hat ja Google sehr lange propagiert, ne? Dass die Mitarbeitenden 20% ihrer Arbeitszeit für irgendwas, sagen wir es mal so salopp, nutzen durften, wo dann durchaus bei, ich glaube, Google Maps ist daraus entstanden, meine ich.
Kann gut sein. Ja.
Also das sind einige Sachen, die denen tatsächlich heute einen großen Teil des Geschäftsmodells darstellen, daraus entstanden.
Ist wieder schwer zu planen. Ist so ein bisschen das Thema wie mit der Unternehmensgründung. Also da können wir nur Angebote schaffen. Aber du kannst, und Unternehmen sind ja häufig darauf aus, irgendwie sich so ein Return on Invest oder so zu kalkulieren oder ein Business Case zu kalkulieren. Und wenn du dann sagst, okay, ich gebe jeden Freitag frei oder reduziere die Arbeitszeit oder so etwas, du kannst ja nicht garantieren, dass dann Google Maps am Ende bei rauskommt. Also gleiche Schwierigkeit, die wir beim Coworking Space auch ein wenig haben, zu sagen, wir wollen eigentlich Unternehmensgründung forcieren, Innovation forcieren, wir können es aber nicht garantieren, wir können immer nur einen Rahmen schaffen, ne?
Ja, was ich häufig sehe, wenn ich so mit Geschäftsführern zumindest sage, mit denen ich ja viel spreche, ist, dass meiner Meinung nach die Mitarbeiter dann ganz, ganz, ganz viele Ideen haben, von denen sie gar nicht wissen, dass sie sie haben.
Ja.
Und man muss die halt irgendwie rauskitzeln. Und man kann nicht über, vor allem bei solchen Themen, da reden wir auch über Organisationsveränderung.
Genau. Also
selbst so was Einfaches wie stellen Obstkorb irgendwo hin, hat ja organisatorische Auswirkungen. Ja. Und da muss ich die, wie du richtigerweise sagst, die Mitarbeitenden mitnehmen. Dafür muss ich halt mit ihnen sprechen. Und ich kann sie ja auch ganz grandiose Idee, einfach mal fragen.
Ja. Ja,
absolut. Was würdet ihr denn machen? Weil häufig merken wir, also vor allem in unserem Thema, ist ja dann anders gelagert, aber geht in ihre ähnliche Richtung, merken wir, dass die Mitarbeitenden ganz fantastische Ideen haben.
Also ich würde auch sagen, dass Organisationen eigentlich kein Ideenproblem haben, sondern eher ein Umsetzungsproblem von den Ideen, ne? Und dann die rauszukitzeln und dann aber auch einen Rahmen zu schaffen, wo du sagst, okay, jetzt, dann testen wir deine Idee mal. Weil was ja Personenunternehmen häufig merken, jeder, der vielleicht mal in einem größeren Unternehmen tätig war als angestellte Person, die kennt das wahrscheinlich, dass man sich denkt, eigentlich könnte der Prozess viel besser ablaufen oder ich habe eine Idee für irgendwas, ich habe es auch schon mal eingebracht, aber dann wurde es halt nicht gemacht. Oder wurde es halt, und dann irgendwann hast du so eine Frustration und sagst, okay, jetzt bringe ich mich auch nicht mehr ein. Leute, komm, jetzt habe ich 3-mal Ideen vorgeschlagen, wurden jedes Mal abgeschmettert oder das ist dann irgendwie ein bisschen frustrierend, auch emotional einfach. Und dann bringst du dich nicht mehr ein. Und dann musst du natürlich erstmal einen Rahmen schaffen, wo die Leute erstmal sich trauen, wieder einzubringen, die Ideen zu äußern und dann auch mal wirklich was testen. Also dann einen Rahmen, so eine Sandbox, hatte ich eben gesagt, schaffen, wo man dann wirklich mal was ausprobiert.
Habt ihr Berührungspunkte zur öffentlichen Verwaltung mit dem Thema? Kannst du was dazu sagen, wie das da so ist?
Also das kenne ich natürlich dann eher aus der Cedita-Brille, weil wir natürlich, hatte ja gesagt, Stadt, Landkreis bei uns als Partner sind, die OZG-Werkstatt, also für das Online-Zugangsgesetz, die ist dann regelmäßig bei uns, das Smart-City-Projekt ist regelmäßig bei uns aus einer Smart-City-Förderrichtlinie. Da weiß ich natürlich auch das Spannungsfeld auf der einen Seite, wenn das geförderte Gelder sind und deren Umsetzung ist auch nicht trivial, also weil du natürlich da auch relativ restriktive Grenzen hast, die dann irgendwie auch durch Föderalismus irgendwie getrieben sind, was es nicht einfach macht, was umzusetzen. Auch da ist für mich der Hackathon so ein bisschen das Paradebeispiel, wie man so eine Sandbox schaffen kann. Also Hackathon ist auch ein zentrales Projekt bei Smart City. Und auch da haben wir jetzt einen Rahmen geschaffen, wo man wirklich was ausprobieren kann, experimentieren kann, wo sich dann auch eine Gruppe gefunden hat, die über den Hackathon hinaus regelmäßig sich trifft und an technischen Lösungen arbeitet. Also so Partizipation und so etwas ist dann überhaupt möglich geworden. Da hat es dann da ganz gut geklappt, weil so im Alltäglichen ist es natürlich nicht einfach, wenn du in einer bürokratischen Organisation unterwegs bist, da Innovationen zu realisieren, ne?
Inwiefern ist diese Innovationsfreude aus deiner Sicht oder deiner Erfahrung nach, ich meine, du hast mit vielen Unternehmen, verschiedenen Playern so zu tun, eventuell auch eine Altersfrage? Also gibt es Beispiele, weiß ich nicht, wo auch junge Führungskräfte, Entscheider vielleicht diesem Innovationsthema eher verschlossen gegenüber sind und dann andererseits vielleicht so diese klassische Brille, die man aufsetzen würde, wir machen alles so, wie es schon immer war, irgendwie eher von den Älteren propagiert wird? Oder wie würdest du das einschätzen?
Genau, ich hätte davon nicht so viel. Also da will ich sehr vorsichtig sein. Also es ist wie mit dem Geschlechterthema, das Altersthema ist dann ein Merkmal von einer Person und dann alles darauf zurückzuführen, zu sagen, jetzt die Alten sind nicht mehr innovativ oder die Erfahrenen sind nicht mehr innovativ oder so etwas. Da will ich ganz vorsichtig sein. Und ich glaube auch, bei fast jeder Organisation war irgendwann mal innovativ. So, und dann kommst du aber in so ein Innovators-Dilemma, also so ein Dilemma, dann irgendwie, du warst erfolgreich damit und bislang erfolgreich, hast die Strukturen aufgebaut und dann aber wieder zu sagen, jetzt ändere ich mich nochmal, das tut halt echt weh, das ist halt echt anstrengend. Das heißt, diese ganzen erfahrenen Personen, die wir heute vielleicht, denen wir dann zusagen, die sind aber nicht innovativ, die waren vielleicht schon mal sehr innovativ und haben schon mal echt coole Lösungen reingebracht, und dann tut das aber heute weh, das über Bord zu werfen. So, ne? Und das liegt aber nicht am Alter, sondern einfach vielleicht an den Erfahrungen, die da gemacht wurden im Unternehmen. Und umgekehrt hast du heute auch sicherlich junge Leute, wie gesagt, die schon so gepolt sind zu sagen, nee, ich Ich möchte jetzt nichts Neues ausprobieren oder so etwas. Wir erleben ja gerade auch so ein wenig, glaube ich, den Trend. Ich kann jetzt nicht durch Fakten untermauern, aber dass ja so Jobs in der Verwaltung und Lehrerjobs gerade wieder ein bisschen beliebter geworden sind, weil wir diese Krisen haben und auch junge Leute vielleicht sagen, okay, das ist für mich auch ein Wert, wenn ich weiß, ich kann lange in einem Unternehmen bleiben oder bei der Stadt bleiben oder in einer Schule angestellt sein. Also so ein Beamtenstatus hat dann wieder eine ganz neue Attraktivität. Das erleben wir ja auch bei jungen Leuten. Ne? Von daher glaube ich nicht, dass Alter das maßgebliche, der maßgebliche Faktor ist dafür. Wenngleich, ich hatte ja eben auch schon gesagt, du bei einer Person, die kurz vor der Rente steht, die sich dann ihre Pläne macht, nicht erwarten kannst, dass sie sich jetzt morgen als Innovator dahinstellt und sagt, jetzt machen wir unseren Prozess nochmal komplett neu mit KI und alles digital. Mhm. Das kann man auch nicht erwarten. Ne? Von daher ist Alter ein Faktor, aber bestimmt nicht der zentrale.
Der entscheidende, okay. Ja. Was ich an dir persönlich ganz interessant finde, du bringst ja so eine in gewisser Form externe Perspektive nochmal hier auf Hameln, auf den Landkreis im Prinzip. Du kommst gebürtig, glaube ich, auch aus Hannover oder bist zumindest da aufgewachsen oder
erklärt. Ich wohne auch immer noch in der Region.
Du wohnst auch immer noch in der Region, genau. Ja. Von daher, also kein Hamelner in Anführungsstrichen, so in der Form. Ja. Inwiefern hilft dir das vielleicht auch, so diese externe Perspektive und dieses, ich sag mal, Großstadtdenken in Anführungsstrichen, eher so für diese Innovationskraft hier auch in Form von Cedita und so weiter mit nach Hameln zu bringen?
Das, ja, genau. Also ich bin seit 2011 ja sehr, sehr regelmäßig in Hameln. Ne? Also erst im dualen Studium, dann im berufsbegleitenden Studium und jetzt bin ich eben auch als Angestellter an der Hochschule sehr, sehr regelmäßig in Hameln und kann das so ein bisschen beobachten. Ob jetzt meine Perspektive dann die richtige ist, weiß ich auch nicht genau. Aber man erlebt natürlich etwas, was man bei Coworking auch erlebt. Immer wenn man von so einem Gemeinschaftsbegriff ausgeht, dann schließt er ja auch aus. So, ne? Und du, wenn du jetzt natürlich sagst, du bist kein Hamelner, dann ist das ja auch schon so ein...
So was nicht gemeint.
Ich weiß, dass du so nicht meinst, so, ne? Aber es schwingt ja immer mit.
Ja, ja.
Das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Das ist ja immer der Widerspruch, wenn du hast, wenn du sehr stark deine Regionalität betonst, dann schließt du andere, dann wird es uninteressant für Hannoveraner zum Beispiel. Ne? Also dann ist ja auch interessant, wenn du auf der einen Seite jetzt sagst, hier Weserbergland, dann sprichst du natürlich nicht die Region außerhalb an, weil die sagen sich ja, okay, schön, ihr seid in eurer Welt, so, aber ich bin Hannover, so ungefähr. Ne? Also das ist ja, Gemeinschaft widerspricht dann irgendwo auch so einer Inklusivität einfach, wenn man das zu sehr betont. Und klar ist mir das auch häufig passiert, dass, also ich werde dann noch regelmäßig angesprochen, wo wohnst du eigentlich, wo hast du denn eigentlich gebaut und wo kommst du eigentlich her? Und dann schwingt das immer so ein bisschen subtil mit. Das hat dann nie einen gestört, zum Glück. Also hätte mich jetzt auch gewundert, ne? Wenn dann jemand gesagt hätte, okay, du bist kein Hamelner, dann komme ich nicht zu dir im Coworking Space oder so etwas. Das wäre sehr, 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 sehr eigenartig. Aber natürlich beobachtet man, dass es da so eine Eingeschworenheit ist vielleicht übertrieben, aber dass es so eine Regionalität gibt, auf die man auch stolz ist, glaube ich, was aber auch eine Stärke einfach ist. Man kennt sich natürlich. Ich hätte nicht gedacht, als ich hier damals angefangen habe, dass es so politisch für mich ist. Also ich dachte halt, ey, wir bauen jetzt hier einen Coworking Space auf, lass uns mal in Ruhe diesen Coworking Space aufbauen. Mhm. Aber es ging ja dann los mit einer Pressekonferenz. Es ging dann los mit irgendwie laden die Politiker ein, ne? Und so weiter und so fort. Mhm. Das hätte ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Okay.
Und das wäre mir, glaube ich, in Hannover auch nicht passiert. Weil hätte ich in Hannover einen Coworking Space aufgemacht, dann hätten die gesagt, ja, mach erst mal so. Mhm. Einer von vielen vielleicht, ja, ne? Nicht ganz vielen, Hannover ist auch nicht riesig, aber einer von mehreren wäre dann nicht so in den Fokus gerückt. Und das ist halt Fluch und Segen zugleich. Also du kriegst dann relativ schnell so eine regionale Sichtbarkeit, du kriegst vielleicht auch relativ schnell mal einen regionalen Stempel oder so etwas aufgedrückt. Und das ist halt, wie gesagt, Chance und Risiko zugleich. Und da geht es dann, glaube ich, auch die Balance zu halten. Zu sagen, auf der einen Seite, ja, wir sind hier in Hameln, das ist auch cool, dass wir hier sind. Auf der anderen Seite sprechen wir natürlich wir vermieten ja auch Workshop-Räume, versuchen wir auch Leute außerhalb von Hameln-Pyrmont anzusprechen, dass die auch mal bei uns die Räume nutzen. Und dann muss man da auch die Balance halten.
Jetzt nochmal konkret auf den regionalen Raum Hameln und Umgebung irgendwie zu sprechen zu kommen. Du hast viel mit Unternehmen, mit verschiedenen Organisationen und so weiter zu tun aus der Region. Was würdest du denn sagen, lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten, aber wie innovationsfreudig sind denn die Unternehmen hier bei uns in der Region?
Ja, also wir haben durchaus ja, Daniel auch schon gesagt, ja, mittelstandsgeprägten Bereich hier. Und wir wissen ja auch, das wird ja nicht umsonst gesagt, dass der Mittelstand irgendwie eigentlich der Innovationsmotor der Wirtschaft ist. Ne? Also ich glaube, du siehst einfach schon Unternehmen, teilweise auch, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte oder so gar nicht so kennt, die dann in ihrer Nische aber Weltmarktführer sind oder irgendwie weltweit echt sehr erfolgreich sind. Ne? Und das ist schon mal besonders. Und das ist schon mal cool. Und das ist natürlich in Regionen wie, wenn man jetzt an Wolfsburg denkt, so nicht. Da denke ich an Volkswagen, da denke ich an die Beratungsunternehmen, die um Volkswagen rumsitzen und die Zulieferer und so weiter und so fort. Und du hast halt dadurch nicht so eine krasse Abhängigkeit. Also du hast ja, wenn jetzt die Automobil Unternehmen in Deutschland in der Krise sind, dann merkst du natürlich, das zieht sich durch die ganze Branche, durch die ganzen Zulieferer und so weiter und so fort. Ja, du hast hier Industrieunternehmen auch einige, für die es dann auch teilweise mal schwieriger wird sicherlich, aber du hast ja dann nicht diesen einzigen Branchenschwerpunkt. Ne? Du hast auch Tourismus, du hast Glas, du hast also verschiedenste Branchen, die ja auch ansässig sind, was ja auch eine Stärke ist. Dass es dann nicht nur ein Unternehmen ist, von dem alle abhängig sind, sondern verschiedene. Mhm. Und eben im Bereich im Mittelstand, eben schon gesagt, die ja echt auch Innovation vorwärts treiben können, weil die vielleicht dann doch Vorteile haben gegenüber so einem großen Laden, wo du noch mehr Organisationstheater und Organisationsschwierigkeiten hast.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir haben noch ein Format, was ich auf jeden Fall gerne mit einbringen würde. Das ist unser Macher-Moment des Tages, der Woche, der letzten Monate, des letzten Jahres, Zeitraum ist egal, kannst du dir ausdenken. Ja. Gibt's denn aus deiner Sicht so einen Machermoment, der dir einfällt, wenn wir über so ein Momentum irgendwie sprechen?
Ja, super viele. Das ist, also ich hatte ja gesagt, wir sind in so eine, wir fühlen uns ja so ein wenig wie Unternehmer im Unternehmen, oder also wie so Gründer im Unternehmen. Und dann hast du natürlich ganz viele, ganz tägliche Momente. Wir merken gerade einen krassen Zulauf von neuen Coworkern, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, was cool. Super schön ist. Also Leute, wo man sich denkt, ey, wir haben doch jetzt schon echt lange Werbung gemacht. Und jetzt kommen Leute, ah ja, wir haben das mal gegoogelt und finden wir echt. Das ist schon so ein Moment, der gerade sehr aktuell ist, sage ich mal jetzt ab Januar, wo wir einfach merken, okay, da melden sich mehr Leute an und Leute, die mega geile Jobs haben und spannende Jobs haben, entweder selbstständig unterwegs sind oder eine Anstellung, die halt einfach spannend sind. Und das ist halt so ein Moment, wo du denkst, jo, das klappt. Ne? Also es klappt, Coworking klappt hier. Du gehst hier hin und hast halt ein Gefühl, was mindestens so cool ist wie 2018, 2019 im Hafen in Hannover. Das funktioniert hier. Ne? Und das ist so ein Moment, an den ich da denke, wo ich sage, jo, das hat funktioniert, diese Vision ist wahr geworden. Ne? Und wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt, dann hat die ja schon gesagt, wir haben jetzt neue Räumlichkeiten, was natürlich eine super Entwicklung ist, dass die jetzt am Start sind, wo wirklich jetzt sich Gründer einmieten können, wo du einen Prototypen drucken kannst, was auch so ein echt starker Moment ist, dass auch so das jetzt realisiert wurde. Und der dritte vielleicht, den ich jetzt aber auch schon ein paar Mal angesprochen habe, ist halt dieser Hackathon, ne? Wo du halt immer so eine Magie im Raum hast, wo wirklich neue Innovationen stattfinden und wo halt dann auch wirklich, beim letzten Mal waren wir gar nicht, weiß ich nicht, 50, 60 Leute, die jetzt Teilnehmenden dabei waren, plus dann irgendwie Coaches, Daniel, du bist ja als Coach auch immer regelmäßig mit dabei, die halt unterstützen und da hast du wirklich eine gar nicht so kleine Personenzahl, die sich das Wochenende Zeit nimmt. Wir zahlen denen nichts. Ne? Also wir machen das ja freiwillig, weil es Spaß macht, so, weil es Spaß macht, was zu tüfteln, zu programmieren, zu basteln und die da echt coole Lösungen basteln. Und dieser Pitch-Moment dann, der ist dann Sonntag, das ist jetzt, dieses Jahr machen wir es im November übrigens, den Hackathon, der ist halt auch besonders, weil dann kommen die Leute, die tüfteln da die Nacht lang durch und dann stellen die es vor, wie so, hatte ich ja gesagt, bei der Höhle der Löwen oder so, pitchen die an ihre Ergebnisse und es ist beeindruckend, was da rauskommt. Insbesondere muss man auch sagen, durch jetzt die KI-Entwicklung, ne? Weil man sieht halt jetzt, beim ersten Mal war ChatGPT noch sehr neu, sag ich mal. Jetzt inzwischen ist es ja ein alter Hut und auch die ganzen verwandten Systeme. Und inzwischen, wenn die pitchen, zeigen die nicht nur ihren gebastelten Prototypen, sondern die haben gleich noch eine Brand entwickelt, ne? Haben gleich noch Marketing-Slogan, haben ein kleines Logo mit drin. Was die realisiert bekommen im Coding ist viel weiter als vorher. Also du siehst halt auch da die technische Entwicklung, die parallel läuft, die dann eben zu noch spannenderen Ergebnissen führt, als das vielleicht noch zu Beginn war, als wir angefangen haben mit den Hackathon-Geschichten.
Ja. Ich glaube, Daniel, wir haben im letzten Podcast gar nicht drüber gesprochen, was dein Machermoment der letzten Zeit war.
Nee, haben wir nicht, ne?
Hast du
einen? Lass mich kurz zurücklegen. Ja, ich hatte das danach angerissen, nämlich die OP, wo ich mich von meiner schiefen Nasenscheidewand getrennt habe. Das alles relativ, ich habe das lange vor mir hergeschoben und dann habe ich gesagt, so, Herr Doktor, in 2 Wochen wir beide. Und er gesagt, klar, machen wir. Und dann haben wir innerhalb von 2 Wochen zum Glück unter Zuhilfenahme meiner Assistentin, weil die alles für mich organisiert hat, hätte das nicht geklappt, da die OP auf hingestellt, alle Voruntersuchungen gemacht und dann ging das so durchgetackt und das war dann wirklich so, wo ich meinte, das passt gerade alles so zusammen, weil Auto war in der Werkstatt über eine Woche. Also eigentlich müsste das, also wenn, dann nicht da, warum nicht da, ne? Und das war dann wirklich so, ja, machen das jetzt einfach, ne? Und da hat ganz gut funktioniert.
Du machst deinen Kalender abhängig von der, wo dein Auto gerade ist. Das finde ich auch schön.
Manchmal ja. Ne? Manchmal ja.
Auch in der Werkstatt.
Ja, das hat halt gut gepasst. Das Auto war sowieso Hannover, zum Lackieren. Und ja, wenn du sowieso kein Auto hast, dann kannst du auch eine Woche lang irgendwo rumliegen. Ne? Also
schön.
Also da habe ich das einfach alles übereinander gelegt und hat ganz gut funktioniert.
Ja, schön.
Cool. Und selbst?
Ja, ich hatte auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Wir sind gerade dabei. Das ist vielleicht so ein Machermoment, den ich nochmal mit reinbringen kann. Die Agenturleistungen, die wir über unsere Marke Konzeptschmiede lange Zeit jetzt hier auch über 5, 6, 7 Jahre im Prinzip erbracht haben, stärker an unsere Marke Hamina auch zu koppeln, weil wir gemerkt haben, dass im Prinzip diese verschiedenen Marken, die so im Raum rumschweben, häufig auch zu Verwirrung führen können und wieder mehr Klarheit schaffen wollen auf der einen Seite und gleichzeitig Hamina mit all dem, was wir im Werbevermarktungsbereich so anbieten, auch ein super Schaufenster sein kann für unsere Dienstleistung. Also dass wir gleich die Referenzen, die Cases im Prinzip ja immer so auf dem Tableau haben oder auch gut präsentieren können und dann darüber eben diese Agenturleistungen, die einen stärkeren Fokus noch im Bereich Content-Marketing auch haben sollen, dann da auch so mit in die Präsenz, sage ich jetzt mal, bringen können. Und da sind wir gerade dabei, auch die Website umzubauen, aufzubauen, Eigenwerbung nochmal umzusetzen und so weiter. Und das ist spannend und ich finde das ein cooler Moment, der dann auch für mehr Klarheit so insgesamt, auch für das Team insgesamt nochmal gesorgt hat an der Stelle.
Cool. Also eine schöne Organisationsentscheidung gewissermaßen, da eine Organisation zu tüfteln.
Genau,
ja. Um dann eben euch da besser aufzustellen. Ne?
Genau, hat sich aber ehrlicherweise auch durch die Erfahrungen ergeben, die sich so in den letzten Jahren, Monaten und so weiter immer wieder gezeigt haben. Einfach auch durch die Gespräche, die wir mit Kunden geführt haben, dass wir teilweise auch schon von Kunden, die aus unserer Sicht erstmal klassische Agentur-Konzeptschmiedekunden wären, auch eher als Hamina schon adressiert worden sind, was ja eigentlich schon also ein schönes, positives Beispiel ist, aber genau, braucht halt erstmal so diese Klarheit auch von unserer Seite, um das dann so nach außen bringen zu können.
Cool. Genau. Jetzt haben wir über zwei große Themen gesprochen, Cedita und dein Business noch. Mhm. Wenn ich jetzt als Zuhörender sage, okay, das Thema Coworking in Hameln, da muss ich was machen, oder das Thema Organisationsentwicklung, da muss ich was machen, wo gehe ich hin, wo kann ich euch finden, an wen muss ich mich wenden?
Ja, man findet uns natürlich im Internet. Wir haben da auch Internetseiten und sind auch bei LinkedIn und auch bei Instagram, also bei den einschlägigen Social Media Bereich, TikTok nicht, aber sonst bei denen unterwegs. Da gerne nach Cedita suchen, mit Z geschrieben, für Zentrum im Deutschen, Cedita. Und dann findet man uns, glaube ich, ganz gut. Cedita.de ist die Webseite einfach. Dort sind unsere Kontaktdaten, Kontaktinformationen. Da kann man sich auch direkt registrieren, wer das möchte, und kann dann wenn man sich anmeldet, kriegt man von uns erstmal eine E-Mail und dann wird man willkommen geheißen, dann machen wir einen Termin und dann kriegt man eine Zugangskarte und dann kannst du prinzipiell starten und 24/7 bei uns arbeiten. Hast Internet, Kaffee, Wasser, coole Arbeitsräume, mit die schönsten Arbeitsräume hier in der Region bestimmt. Das macht Spaß. Und wenn du sagst, du brauchst irgendwie eine Organisationsbegleitung, Beratung, dann kannst du auch gerne nach Innoletics googeln. Hatte ich ja eben schon mal buchstabiert. Da haben wir auch eine Website, innoletics.com. Da findet man auch unsere Kontaktdaten und uns gerne einfach direkt ansprechen. Und dann freuen wir uns einfach auf einen schönen Austausch, Telefonat und dann gucken wir, wo die Reise wie auch immer hingeht.
Sehr cool. Cool. Ich habe noch eine Frage, die ist mir gerade in den Kopf gekommen. Hätte ich vielleicht schon viel früher stellen können, aber wie ist eigentlich damals der Name Cedita entstanden? Wie kam es dazu?
Ja gut, also im akademischen Umfeld, wenn man dann Fördergelder bekommen möchte, ist es üblich, warum auch immer, Akronyme zu nutzen. Also irgendwie die Anfangsbuchstaben der Worte zu nehmen und dann zu einem neuen, coolen Wort zu kombinieren. Das ist irgendwie üblich. Und dann versucht man sich zu überbieten mit den Begriffen. Und wir fanden natürlich erstmal, ich hätte ja schon gesagt, das waren sehr förderfähige Begriffe. Also es ging um digitale Transformation, was ein nach wie vor großes Schlagwort ist, auch in der Förderlandschaft. Es ging um neue Arbeitswelt, New Work an der Stelle, was damals eben auch ein großer Begriff war und auch immer noch ist, so ist es nicht. Das waren natürlich die Begriffe, die damit rein sollten. Und dann kam man halt zu Cedita und haben das genommen und fanden es eigentlich ganz schick und ganz cool. Gab dann ein paar Schwierigkeiten. Wir haben am Anfang teilweise die Buchstaben groß geschrieben. Das hat aber, also teilweise, ne? Das Z war dann groß und das E nicht, weil das das Zentrum ist, das D dann teilweise und so weiter. Und das hat immer zu Verwirrung geführt. Inzwischen schreiben wir es eigentlich nur klein einfach so als Marke. Das schafft schon mal Einfachheit an der Stelle. Und genau, so ist es entstanden. Haben es auch mal ein bisschen neu gestaltet vom Logo her. Ja, aber das ist eigentlich der Ursprung der Namensgebung, dass sie einige kluge Köpfe an der Hochschule, einige Professoren zusammengetan haben und mal gebrainstormt haben, was so ein Akronym sein könnte. Und dann haben wir es abgestimmt und dann haben wir uns für Cedita entschlossen. Und jetzt wird häufig Cedita genutzt oder manche sagen, ach, wir treffen uns im Kaisersaal. Das ist so der andere Begriff, der dann häufig fällt. Und mit beiden bin ich sehr, sehr fein. Das klappt ganz gut.
Cool. Und wenn ihr jetzt den Podcast hört und wart noch nicht bei Cedita, dann schaut doch einfach mal vorbei. Eventuell auch bei einem unserer nächsten Afterwork-Events. Findet ihr immer auch auf unserer Website die aktuellen Themen, Anmeldemöglichkeiten und so weiter. Genau. Daniel und die Jungs von Valaiosi sind das beste Beispiel, was daraus hervorgehen kann.
Absolut.
In dem Sinne, danke Basti für deine Zeit.
Danke dir.
Danke euch.